Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid.
Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen! Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in der der Menschensohn kommen wird. Amen.
Und nur du allein bist wert, dass man dich ehrt. Anbetung bringen wir dem Herrn alle Ehre. Anbetung sei dem König aller Könige, sei Lob und Dank, Anbetung, Preis und Ruhm. Und nur du allein bist wert, dass man dich ehrt. Den Lobpreis singen wir dem Herrn aller Herren. Den Lobpreis singen wir ihm allein. Dem Friedefürst und starken Held sei Lob und Dank, Anbetung, Preis und Ruhm. Wir erheben dich.
Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das waren Worte unseres Herrn Jesus Christus, die er kurz vor seinem Leiden und Sterben gesagt hat. Nach dem Einzug in Jerusalem an Palmsonntag hatte Jesus seinen Jüngern verschiedene wichtige Punkte mit auf den Weg gegeben. In den letzten Tagen, dann vor Karfreitag, hat er einige ganz entscheidende Dinge gesagt, um den Jüngern nochmals in Bewusstsein zu bringen, um was es geht, was das besonders Wichtige ist, worauf es ankommt. Und einen wichtigen Teil davon nehmen die sogenannten Endzeitreden ein. Das heißt, wo Jesus davon spricht, was am Ende der Zeit geschehen wird und wann das Ende der Zeit da sein wird. Mit der Aussage, wacht, wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in der der Menschensohn kommen wird. Himmel und Erde werden vergehen. Jesus Christus wird wiederkommen. Was bedeutet das? Was bedeutet das nun für die Jünger? Was bedeutet das nun für uns im täglichen Leben? In den Kapiteln 24 und 25 unter dem Thema Wacht, Vers 42 von Kapitel 24, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt, zeigt er drei Aspekte. Und zum einen, am Schluss von Kapitel 24, der Umgang miteinander, der treue und der böse Knecht. Sind wir treue Knechte oder böse Knechte? Der böse Knecht, der anfing, seine Mitknechte zu schlagen, als der Herr nicht kam. Der zweite Aspekt, die klugen und die törichten Jungfrauen. Hier geht es um die Bereitschaft auf die Wiederkunft Jesu. Und der dritte Aspekt dann von den anvertrauten Zentnern ab Vers 14 von Kapitel 25. Wie kaufen wir die Zeit aus? Was machen wir mit dem, was der Herr uns anvertraut hat? Alles steht unter dem gleichen Thema: Wachsamkeit. Wachsamkeit hat also drei Komponenten. Zum einen die Komponente, wie gehen wir miteinander um? Zum zweiten die Komponente, wie ist unsere Einstellung? Wie sind wir bereit? Und die dritte Komponente, wie setzen wir die Zeit ein? Wie setzen wir die Gaben, die der Herr uns anvertraut hat, ein? Wir beschäftigen uns heute mit dem zweiten Punkt, der Bereitschaft. Wir wollen uns vor Augen halten, wem Jesus das sagt. Wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Euer Herr kommt. Matthäus 24, Vers 42. Es sind also Leute, die Jesus als Herrn anerkennen und angenommen haben. Diese Endzeitreden sind nicht Reden und diese drei Punkte sind nicht drei Punkte einfach für die Welt. Natürlich geht es die Welt auch an, klar. Aber die Adressaten hier sind Menschen, die Jesus als Herrn bezeugen. Im ersten Punkt vom treuen und bösen Knecht, sowohl der treue wie der böse Knecht, sie waren Knechte des Herrn. Mit den fünf törichten und den fünf klugen Jungfrauen, sie waren alle zehn da, um auf den Bräutigam zu warten. Und die Knechte mit den anvertrauten Zentnern, sie alle hatten von ihrem Herrn Zentner Gaben anvertraut. Sie alle waren Knechte des Herrn. Es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Es geht hier also nicht darum, dass wir sagen können, okay, die törichten Jungfrauen, die bösen Knechte, die anvertrauten Zentner nicht brauchen, das sind halt Weltmenschen. Nein, hier spricht Jesus zu seinen Jüngern. Hier spricht Jesus zu Menschen, die gesagt haben, ja, du sollst mein Herr sein. Hier spricht Jesus zu uns. Wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. 10 Jungfrauen werden hier als Beispiel genommen. Sie alle waren in diesem ersten Vers noch gleich. Nämlich, sie alle 10 machten sich bereit, nahmen ihre Lampen und gingen dem Bräutigam entgegen. Sowohl die 5 Törichten wie die 5 Klugen. Der Anfang war bei allen gleich. Sie machten sich bereit und gingen dem Bräutigam entgegen. Hier kommen wir zu einem ersten wichtigen Punkt, den wir zuerst behandeln müssen, bevor wir überhaupt weiter den Text betrachten können. Haben wir diesen Schritt überhaupt schon gemacht? Oder sind wir noch vorher? Menschen, die ganz bewusst Ja gesagt haben, Ja, Jesus soll mein Herr sein. Ja, ich will mich bereit machen für meinen Herrn. 2 Punkte. Der erste Punkt bereits erwähnt, nochmals wiederholt, Jesus Christus als nach Karfreitag, nach Ostern, als Erlöser und als Herrn annehmen. Ganz bewusst die Reinigung durch das Blut Jesu Christi, die Vergebung der Sünden empfangen haben. Ganz bewusst das alte Leben, das eigene Ich gekreuzigt haben und sagen, Herr Jesus, du bist mein Herr, dir gehört mein Leben. Das ist der erste Aspekt. Es ist wichtig, dass wir dies getan haben. Es ist wichtig, dass wir überhaupt die Voraussetzung haben für die Ewigkeit. Und die bedeutet, dass Jesus Christus wirklich unser Herr ist. Wir haben viele Bibelstellen, die zeigen, dass wenn wir nicht unser Leben vorbehaltlos Jesus Christus übergeben haben, wenn wir nicht die Vergebung unserer Schuld angenommen haben, wir verloren gehen, und zwar ewiglich verloren. Wie wichtig ist, dass wir auch hier bereit sind. Bereit, vor unserem Erlöser zu erscheinen. Bereit, vor dem Herrn zu stehen. Sind wir dies? Haben wir die Gewissheit durch den Heiligen Geist in unserem Leben, dass wir Gottes Kinder sind? Dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir befreit sind. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind, aber dass wir begnadigt sind. Haben wir diese Gewissheit? Der zweite Punkt in diesem ersten Vers. Es waren nicht nur Jungfrauen, die gewillt waren, bei der Hochzeit dabei zu sein und sich bereit machten für den Bräutigam, sondern die etwas unternahmen. Sie gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Sie waren ausgerichtet darauf, dass der Bräutigam kommt. Der zweite Punkt. Es gibt in unseren Ländern, in unseren Gemeinden viele Leute, denen der erste Punkt schon fehlt. Man ist zwar fromm, man ist christlich, man ist vielleicht christlich erzogen, christlich aufgewachsen und so weiter, aber die Neugeburt fehlt. Die bewusste, klare Entscheidung für Jesus Christus. Die bewusste Lebensübergabe an ihn. Und bei vielen fehlt auch der zweite Punkt. Nämlich das Ausgerichtetsein darauf, dass Jesus kommt, dass er wiederkommt. Man lebt in den Tag hinein, man lebt in der Gewohnheit und in der Bequemlichkeit. Man macht Tag ein, Tag aus das, was man halt so macht. Oder hat die eigenen Wünsche und Vorstellungen, die man verwirklicht. Ist aber nicht darauf ausgerichtet, dass Jesus wiederkommt. Die törichten Jungfrauen waren auch darauf ausgerichtet, dass Jesus wiederkommt. Sie haben sich mit den Klugen zusammen bereit gemacht. Sie haben nicht gesagt, ist mir doch egal. Sondern sie haben sich bereit gemacht. Sie gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Sie nahmen ihre Lampen. Sie haben einen guten Anfang gemacht. Und sie haben den Bräutigam erwartet. Und wir? Erwarten wir Jesus Christus, seine Wiederkunft? Sind wir darauf ausgerichtet, dass er bald wiederkommt? Sind wir uns dessen bewusst? Oder leben wir in aller Bequemlichkeit in den Tag hinein, verwirklichen unsere Ziele, unsere Wünsche, leben nach eigenem Gutdünken? Dann sind wir keine törichten Jungfrauen, sondern sind wir super töricht. Weil die Törichten hatten sich wenigstens am Anfang bereit gemacht. Haben wir das? Haben wir den Blick geschärft, dass Jesus wiederkommt?
Jesus kommt, bist du bereit? Jesus kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Gib doch dein Leben ihm ganz hin. Nur in Jesus ist der wahre Sinn. Jesus kommt, bist du bereit? Jesus kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Die Gnadenzeit ist heut. Heute für dich. Wie wisse die Stunde nicht? Und auch nicht den Tag. Doch das Wort Gottes uns verspricht, dass der Tag nun bald anbricht. Er wartet auf dich. Er wartet auf dich. Dass du nicht vorbereitet bist. Jesus kommt, bist du bereit? Jesus kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Gib doch dein Leben ihm ganz hin. Nur in Jesus ist der wahre Sinn. Jesus kommt, bist du bereit? Jesus kommt, hast du dich ihm ganz geweiht. Die Gnadenzeit ist heut. Heute für dich. Wir schauen seine Herrlichkeit in sein strahlendes Licht. Mit dem Kleid seiner Gerechtigkeit sehen wir bald sein Angesicht. Er wartet auf dich. Er wartet auf dich. Und die schon dein Leben ist. Jesus kommt, bist du bereit? Jesus kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Gib doch dein Leben ihm ganz hin. Nur in Jesus ist der wahre Sinn. Jesus kommt, bist du bereit? Jesus kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Die Gnadezeit ist heut. Heute für dich, heute für dich, heute für dich.
Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug, heißt es in Vers 2. Also fünf hatten einen tiefen IQ und fünf einen sehr hohen Intelligenzquotienten. Hier geht es nicht um Intelligenz nach menschlicher Ansicht. Es gibt Menschen, die können eine hohe Intelligenz haben und strohdumm sein. Und es gibt Menschen, die können nicht einmal lesen und schreiben, das aufnehmen, sehr reduziert sein, geistig und sehr klug dabei. Die Frage, die sich hier stellt, wenn wir hier von töricht und klug hören, was ist der Maßstab für töricht und für klug? Der Maßstab, der hier angewandt wird, ist der Maßstab Gottes. Und wenn wir die ganze Geschichte lesen, sehen wir, diejenigen gelten als klug, die bis zum Schluss bereit sind und ihr Leben danach ausgerichtet haben, auf die Ankunft des Bräutigams. Und diejenigen, die zwar begonnen haben, aber doch nur halbherzig und nicht ganz in völliger Hingabe, die gelten als töricht. Das ist die Definition Gottes, was töricht und was klug ist. Ein Mensch, der sein Leben nicht ganz Jesus Christus ausliefert und bereit ist auf die Wiederkunft Jesu, und sein Leben in dieser Bereitschaft führt, ist vor Gott töricht, ist dumm. Dem fehlt die Weisheit, wie wir sie in den Sprüchen sehen. Sind wir Dummköpfe oder klug? Wir können noch so sehr kombinieren, noch so sehr menschlich denken, noch so sehr alles vor Augen haben und nachdenken und überlegen und so weiter. Gott bezeichnet uns als töricht, wenn wir nicht auf die Wiederkunft Jesu ausgerichtet sind. Das ist der Maßstab. Wir können uns selber prüfen, bin ich töricht oder bin ich klug? Lebe ich mein Leben in völliger Hingabe an Jesus? Lebe ich mein Leben in der Bereitschaft, dass er wiederkommt? Richte ich mein Leben danach aus, dass der König aller Könige wiederkommt? Und dass ich bereit bin, vor ihm zu erscheinen, dann bin ich vor Gott klug und sonst töricht. Je mehr wir Gottes Maßstab sehen, eben zum Beispiel, was töricht und klug bedeutet, desto mehr sehen wir auch unsere Mitmenschen mit anderen Augen. Wir lassen uns dann nicht blenden von Äußerlichkeiten, blenden von scheinbaren Erfolgen, blenden von dem, was uns vorgespielt und vorgemacht wird. Sondern der Herr schenkt uns Unterscheidung. Unterscheidung zwischen töricht und klug. Auch Geistesunterscheidung. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Der Anfang war bei beiden gleich. Sie hatten Lampen und die waren mit Öl gefüllt. Die Fortsetzung war unterschiedlich. Die Klugen hatten auch noch Reserveöl dabei in ihrem Gefäß und die Törichten nicht. Die Törichten dachten, das reicht schon. Man könnte sagen, sie haben die Situation falsch eingeschätzt. Man könnte sagen, sie waren vielleicht einfach oberflächlich. Man könnte sagen, sie haben sich einfach mit weniger zufrieden gegeben und gedacht, ist nicht so wichtig, kommt nicht so drauf an. Irgendwie geht's dann schon. Oder man könnte sagen, sie haben zu wenig Gewicht, zu wenig Wichtigkeit der Tatsache zugemessen, dass es wirklich darum geht, bereit zu sein und bereit zu bleiben. Am Anfang waren alle 10 bereit, aber nur 5 blieben bereit. Ein wichtiger Punkt auch für uns. Öl wird in der Bibel immer wieder als Bild, als Beispiel genommen für den Heiligen Geist. Es geht hier also ganz klar auch darum, sind wir vom Heiligen Geist erfüllt? Und zwar nicht einfach nur ein wenig, sondern ist unser Leben voll vom Heiligen Geist, voll von der Kraft des Heiligen Geistes. Was das bedeutet, werden wir später noch weiter sehen. Den Klugen war es ein Anliegen, dass sie genügend Öl hatten, die Törichten nicht. Ist uns ein Anliegen, dass wir wirklich die Fülle des Heiligen Geistes haben, dass wir die Zeichen der Geistesfülle an uns tragen und unser Leben davon geprägt ist? Oder machen wir zwar einen guten Anfang und dann wird unser Leben plötzlich leer, nicht mehr gefüllt, nicht mehr erfüllt von der Kraft Gottes, sondern gewohnheitsmäßig, langweilig, gemütlich, eingeschlafen.
Oh,
Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Wir kommen zu unserem nächsten Vers. Der Bräutigam blieb aus. Er blieb lange aus. Oder anders gesagt, scheinbar war er nicht pünktlich. Oder nicht so, wie sie es erwartet hatten. Wir sehen in der ganzen Geschichte, nirgends wird dem Bräutigam die Schuld gegeben, dass diese fünf Törichten dann nicht bereit waren. Sie hätten ja sagen können, ja, der Bräutigam ist schuld. Jetzt kommt er so lange nicht. Wäre er früher gekommen, dann hätten wir noch Öl gehabt. Aber jetzt kommt er halt lange nicht. Es ist er schuld. Muss er uns auch behilflich sein? Das ist keine richtige Einstellung. Aber diese Einstellung trifft man immer wieder. Menschen, die mit Jesus starten, die durchaus mit ihm beginnen wollen, aber die Geistesfülle fehlt. Das Vorwärtsgehen im Glauben fehlt. Das Fruchtbringen fehlt. Menschen, die das merken und Gott die Schuld geben und sagen, ja, Gott müsste halt an mir was machen. Wenn er es nicht macht, dann kann ich auch nichts dafür. Wir dürfen nie Gott die Schuld geben. Es ist nicht möglich, dem Bräutigam die Schuld zu geben, weil er lange verzieht. Sondern es ist unsere Verantwortung, ob wir das, was uns gegeben ist, wirklich einsetzen oder nicht. Ob wir wirklich als Erlöste leben, als Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, oder zulassen, dass uns die Fülle der Kraft Gottes fehlt. Das ist unsere Verantwortung. Der Bräutigam blieb lange aus. Und sie wurden alle schläfrig und schliefen ein. Wir kommen hier nochmals zu einer Gemeinsamkeit zwischen diesen fünf törichten und fünf klugen Jungfrauen. Alle zehn schliefen ein. Die fünf klugen haben nicht gesagt, aber wir wachen. Sie waren auch müde. Sie waren schläfrig und schliefen ein. Äußerlich gesehen war scheinbar kein Unterschied. Nämlich, sie alle hatten sich bereit gemacht, sie alle waren dort mit ihren Lampen und sie alle schliefen ein. Aber als der Bräutigam dann kam, da wurde sofort klar, was der Unterschied ist. Es ist sogar möglich, dass kluge Jungfrauen einschlafen, schläfrig werden. Das kann auch in unserem Leben passieren. Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, wenn wir von der Kraft Gottes durchdrungen sind, kann es trotzdem passieren, dass wir einschlafen. In unserem Text wird nicht einmal gesagt, das war falsch, dass sie eingeschlafen sind, sondern es war falsch, dass sie nicht genügend Öl hatten, die Törichten. Es ist wichtig auch hier, dass wir den Maßstab Gottes sehen. Der Herr kennt uns. Er weiß auch um unsere Schwachheit. Er weiß auch, dass es möglich ist, dass wir schläfrig werden, dass wir in eine Gewohnheit hineinfallen, dass wir plötzlich in einen Alltagstrott reinfallen. Er kennt auch die Situationen, wo wir in unserem Glaubensleben schläfrig werden. Aber immer wieder will er uns auch aufwecken. Will er uns aufwecken und sagen, wachet. Und er will uns die Kraft dafür schenken. Er will, dass wir von seiner Kraft erfüllt sind. Aber wie herrlich ist es doch, als sie müde und schläfrig waren und einschliefen, der Bräutigam ging dann nicht ganz leise an ihnen vorbei und ließ sie schlafen, sondern der Ruf des Bräutigams war klar und die fünf Klugen waren bereit. Sie waren ausgerüstet. Jesus Christus, auch wenn wir einschlafen, schläfrig werden, er lässt uns nicht einfach schlafend, sondern er weckt uns auf. Wir werden nicht einfach erst aufgeweckt, wenn er dann wiederkommt, sondern er weckt und ruft uns immer wieder. Ruft uns immer wieder zu, hey, wach auf, sei wachsam. Vielleicht haben wir in unserem Leben eine Phase, wo wir schläfrig sind, wo wir im Glaubensleben schläfrig geworden sind. Das kann sein. Dann will der Herr uns durch sein Wort neu aufwecken und sagen, wache, sei bereit, mach dich bereit. Richte dein Leben auf meine Wiederkunft aus.
Wenn Jesus kommt und die Seinen lohnet, sei's bei Tage oder Nacht, findet er uns nicht.
mit den Lampen brennend, Knechte, die da treu bewacht. Wird dann der Herr alle wachend finden, fertig für das Heim im Licht. Findet er uns mit den Lampen brennend, wartend, wartet, bis sein Tag anbricht.
Sollte er kommen am frühen Morgen, rufen uns mit Namen an. Wenn wir die Pfunde ihm wiedergeben, wird er sagen, wohlgetan.
Wird dann der Herr alle wachend finden, fertig für das Heim im Licht. Findet er uns mit den Lampen brennend, wartend, wartet, bis sein Tag anbricht.
Waren wir treu in dem Anvertrauten, wirkten wir nur immer zu. Wenn unsere Herzen uns nicht verklagen, wird uns dann die Seele ruh.
Wird dann der Herr alle wachend finden, fertig für das Heim im Licht. Findet er uns mit den Lampen brennend, wartend, wartet, bis der Tag anbricht.
Um Mitternacht erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus ihm entgegen! Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Nochmals eine Gemeinsamkeit: Alle hörten den Ruf und alle standen auf und alle machten ihre Lampen fertig. Und jetzt merkten die Törichten sehr genau: Wir haben nicht genügend Öl. Und sie sagten den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Wir sehen hier die Törichten, sie kommen sehr fordernd daher. Sie haben nicht in sich geschlagen und gemerkt: Oh, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben falsch gehandelt. Wir waren nicht aufmerksam genug, wir waren nicht wachsam genug. Nicht aus der Demutshaltung heraus haben sie dann das Problem angepackt und gebeten, sondern sie haben gefordert: Gebt uns von eurem Öl. Das ist ein Kennzeichen von törichten Leuten, auch von törichten Christen. Sie fordern. Sie sind nicht demütig, sondern handeln von einer Anspruchshaltung heraus. Anderen Christen gegenüber, anderen Menschen gegenüber: Wir wollen das, wir haben doch das Recht, das soll jetzt so sein. Und sehr häufig auch Gott gegenüber. Dumme Christen erheben Ansprüche. Dumme Christen sind stolz. Oder anders gesagt, stolze Christen sind dumm. Christen, die Ansprüche stellen, die fordern: Ich will das, gebe das, mach das, sind töricht in Gottes Augen. Solcher Hochmut, solcher Stolz und solches Fordern sind Zeichen dafür, dass das Öl fehlt, dass die Geistesfülle fehlt. Wir sehen das durchwegs im Neuen Testament, in der Kirchengeschichte auch heute. Wo Menschen stolz sind, wo Menschen fordern und andere unter Druck setzen, da wirkt nicht der Heilige Geist. Das ist nicht der Heilige Geist, der das macht. Sondern im Gegenteil, da wird häufig sogar das Fehlen, das Mangeln des Heiligen Geistes überspielt und überdeckt. Und es ist spannend, was hier passiert. Die Törichten forderten also von den Klugen: Gebt uns Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Was hätten jetzt die Klugen machen sollen? Überlegen wir mal etwas, ohne weiter an den Text zu denken. Da sind Menschen scheinbar in Not. Die haben zu wenig. Und es wird den Klugen sogar klar gesagt: Unsere Lampen verlöschen. Wäre es jetzt nicht ein Zeichen der Nächstenliebe gewesen? Wäre es nicht ein Zeichen der Liebe Gottes gewesen, dass, so wie man es den Kindern lehrt, die Klugen teilen mit den Törichten? Was haben sie gemacht? Sie blieben, man könnte sagen, ziemlich hart. Sie sagten, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Die Klugen sagten klar, nein. Es kamen Ansprüche von den Törichten. Viele törichte Christen stellen Ansprüche. Und die Klugen sagten diesen Ansprüchen gegenüber, nein. Das kennzeichnete auch diese klugen Jungfrauen, die genügend Öl hatten. Was bedeutet das? Wenn Menschen Forderungen an uns stellen, macht das. Wir brauchen das, wir wollen das und so weiter. Gerade wenn törichte Christen Ansprüche an uns stellen, in dieser Anspruchs- und in dieser Hochmutshaltung, dann gilt es auch ganz klar Nein zu sagen. Das mag manchmal hart tönen. Sie hätten es doch immerhin versuchen können. Vielleicht reicht's ja. Aber sie sagten Nein, ganz klar. Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann sagen wir auch Ansprüchen von anderen Menschen gegenüber klar Nein. Ansprüchen, die aus einem Hochmut herauskommen, Ansprüchen, die aus einer Forderungshaltung herauskommen, da sagen wir auch klar Nein. Es gibt hier eine falsche Weichlichkeit, wo man sagt, ja, man muss doch probieren, man muss doch Nächstenliebe üben und so weiter. Das stimmt alles. Und Jesus Christus hat niemanden herausgestoßen, niemanden abgewiesen, der ihn bat, der ihn demütig bat, der ihn gebeten hatte. Aber wir sehen bei den beiden Verbrechern am Kreuz ganz klar, der eine kam mit der Anspruchshaltung, wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selber und uns. Das ist diese Anspruchshaltung. Mach gefälligst was. Auf einem Hochmut heraus. Töricht. Und der andere, denk an mich, wenn du im Paradies bist. Das ist die demütige Haltung. Aus der Einsicht heraus, dass er schuldig war, dass er es verdient hatte, dort zu hängen. Jesus aber nicht. Und er wurde erhört. Jesus hatte mit dem Verbrecher, der hochmütig war am Kreuz und ihn gefordert hat, nicht gesprochen. Er hat aber gesprochen mit dem, der demütig war und sich demütig an ihn gewendet hatte.
Mein Wille. fasste den Saum seiner.
Jesus hat aber gesprochen mit dem, der demütig war und sich demütig an ihn gewendet hatte. Wenn wir vielleicht das Reden Gottes nicht hören, dann kann genau hier ein Punkt liegen, weil wir noch Ansprüche Gott gegenüberstellen, weil wir Forderungen in unserem Leben ihm gegenüber haben. Wir haben vielleicht unsere Ziele, wir haben unsere Vorstellungen, wir haben unsere Wünsche und fordern Gott gegenüber. Da spricht der Herr nicht zu uns. Er will, dass wir demütig sind. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Die törichten Jungfrauen, sie waren nicht einsichtig. Sie haben zwar gemerkt, dass ihnen Öl fehlt, aber es fehlte ihnen die Bußhaltung. Stattdessen forderten sie und versuchten damit, ihre eigene Verantwortung auf andere abzuschieben. Wenn die klugen Jungfrauen ihnen nun kein Öl geben und sie dann nicht bereit sind, wer ist dann schuld? Wer müsste ein schlechtes Gewissen haben? Die Klugen oder nicht? Man könnte denken, ja, aber, und die Klugen hätten auch denken können, ja, aber sollten wir ihnen nicht helfen? Was passiert denn mit denen? Die Klugen hätten ein schlechtes Gewissen bekommen können. Das mit dem schlechten Gewissen ist so eine Sache. Die Törichten missbrauchten und versuchten, das Gewissen der Klugen, das gute Herz der Klugen zu missbrauchen für eigene Zwecke. Bei den Klugen stand auch das Gewissen unter der Leitung des Heiligen Geistes, unter der Leitung Gottes. Hier und da haben Leute ein, in Anführungszeichen, schlechtes Gewissen für Dinge, die gar nicht nötig sind, sondern aufgrund von Druck, der auf sie ausgeübt wird. Aufgrund von Erwartungen, die an sie gestellt werden und die sie vielleicht nicht erfüllen können oder wollen. Und dann haben sie ein schlechtes Gewissen. Und das wird teilweise noch unterstrichen. Du bist schuld, wenn es nicht klappt. Du bist schuld, wenn ich dann das nicht schaffen kann. Du bist schuld. Törichten versuchten, das abzuschieben, ihre Verantwortung. Die Klugen ließen sich kein sogenanntes schlechtes Gewissen machen. Warum? Weil sie genügend Öl hatten. Oder auf uns übertragen, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann ist der Heilige Geist, dann ist Gott selber unsere Instanz. Und ebenso wie unser Denken unter dem Gehorsam Christi stehen muss, unsere Gefühle unter dem Gehorsam Christi stehen müssen, so muss auch unser Gewissen unter dem Gehorsam Christi stehen. Sonst wird unser Denken, werden unsere Gefühle, wird unser Gewissen missbraucht. Und wenn wir nicht auch diesbezüglich ganz gegründet auf Gottes Wort unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen, dann können wir missbraucht werden und die Dinge plötzlich falsch sehen. Wir erkennen, auch unser Gewissen gehört unter dem Gehorsam Christi. Und das bedeutet, dass wir im richtigen Moment eben auch Nein sagen können. Die klugen Jungfrauen haben nicht Nein gesagt, weil sie egoistisch waren, weil sie nur an sich selber dachten. Wer dachte hier an sich selber? Die Törichten dachten an sich selber. Ihnen war völlig egal, ob es dann für die Klugen noch reicht oder nicht. Das war ihnen egal. Sie dachten nur an sich. Unsere Lampen verlöschen, wir wollen. Die Törichten waren Egoisten. Die Klugen, sie handelten nicht aus dem Egoismus heraus, sondern sie erkannten klar diese Forderungshaltung, diese Anspruchshaltung. Diesem hochmütigen Wesen gegenüber gilt es, Nein zu sagen. Und sie zeigten damit, ihr seid selber verantwortlich. Kauft für euch selbst.
Füll mich neu mit deinem Geiste, der mich belebt und zu dir, mein Gott, hinzieht. Hier bin ich vor dir, leer sind meine Hände.
Aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Wir sind selber verantwortlich. Wir sind selber verantwortlich, ob wir bereit sind auf das Kommen Jesu oder nicht. Wir können diese Verantwortung nicht delegieren und wir können sie auch nicht abschieben. Wir können nicht sagen, der oder jener hat mir halt das nicht richtig gezeigt oder hat mich nicht unterstützt oder ich habe halt in meiner Gemeinde oder in meinem Missionswerk zu wenig Hilfe bekommen. Oder sie hätten sich kümmern sollen. Oder mein Seelsorger hätte mich darauf aufmerksam machen sollen. Wir können diese Verantwortung nicht abschieben. Jeder steht und fällt selber vor seinem Herrn, auch diesbezüglich. Sind wir bereit? Sind wir vom Heiligen Geist erfüllt oder nicht? Was bedeutet das, genügend Öl zu haben? Wir haben viele Bibelstellen, die zeigen, was das Wesen und das Werk des Heiligen Geistes in uns ist. Der Heilige Geist, Römer 8, gibt zuallererst unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir erlöst sind, teuer erkauft. Und was macht der Heilige Geist weiter in uns? Er versiegelt uns zu unserem Heil. Er ist das Unterpfand unserer Erlösung. die Sicherheit für unsere Erlösung und er erfüllt uns mit der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5,5. Also durch den Heiligen Geist ist unser Herz von Liebe erfüllt, von der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die eine dreifache Wirkung hat. Zum einen, die Liebe Gottes in uns macht uns Gottes Liebe groß. Wir sehen Gottes Liebe. Wir sehen die Liebe Gottes in unserem Leben. Wir sehen das gnädige Wirken Jesu Christi in unserem Leben. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen für Gottes Liebe zu uns. Der zweite Punkt, die Liebe Gottes lässt uns Gott lieben, lässt uns Jesus Christus lieben. Wir sehen seine unermesslich große Liebe und geben ihm Antwort, indem wir ihn auch lieben. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Weil er uns so sehr geliebt hat, weil er uns zuerst geliebt hat, wollen wir ihn auch von Herzen lieben. Und der dritte Punkt, wir lieben unsere Mitmenschen. Wir lieben unsere Nächsten. Wir geben diese Liebe Gottes in Jesus Christus weiter. Unter Glaubensgeschwistern, aber auch in der Welt. Indem wir in der Liebe Jesu Christi stehen und handeln. Indem wir von der Liebe Jesu Christi in Wort und Tat zeugen. Indem unser Leben von der Liebe Gottes durchdrungen ist. Der Heilige Geist in uns bewirkt also, dass wir von der Liebe Jesu Christi erfüllt sind. Dass wir nicht mehr Herzen aus Stein haben, hartherzig und kalt sind, sondern dass wir von der Liebe Gottes erfüllt sind. Und was das bedeutet, da haben wir ganz viele Bibelstellen. Die Liebe Jesu Christi lässt uns so ihm geben, wie er es uns selber gezeigt hat. Jesus Christus hat uns so sehr geliebt, dass er sich ganz gegeben hat, am Kreuz sein Leben gelassen hat, bedingungslos, vorbehaltlos. Wenn wir staunend vor dieser Liebe Jesu Christi stehen und bereit sind, ihn auch zu lieben, dann bedeutet das, dass wir auch bereit sind, unser Leben ihm ganz zu geben, aus Liebe. Nicht, weil es einfach in der Bibel steht, nicht, weil wir von irgendwo aufgefordert werden, sondern weil wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe Jesu Christi führt zur Hingabe. Der Heilige Geist macht uns zu Menschen, die in Hingabe leben, die Jesus vor Augen haben. Die Liebe Jesu Christi verbindet uns, macht uns eins. Der Heilige Geist verbindet uns in dieser Liebe, durch das Band des Friedens und lässt uns in der Einigkeit, im Geist, in der Demut, in der Liebe vorwärts gehen. Und miteinander dem Herrn dienen, miteinander bereit sein auf seine Wiederkunft. Wir können auch umgekehrt formulieren. Wo Streit, Missgunst, Zank herrschen, wo ständig Spannungen und Konflikte sind, wo Spaltungen hin und her immer wieder stattfinden, da fehlt der Heilige Geist. Wo man sich nicht auf die Worte Jesu stützt, meine Worte werden nicht vergehen. Wo nicht das Wort Gottes im Mittelpunkt steht und das, was der Bräutigam, der bald kommt, sagt, fehlt der Heilige Geist. Wo irgendwas anderes in den Mittelpunkt kommt, sei es irgendeine Lehre, sei es Musik, sei es was auch immer. Wo andere Dinge wichtiger werden als das Wort Gottes, fehlt der Heilige Geist. Wo man sich auf irgendetwas konzentriert und etwas ins Zentrum rückt, an den Platz, der allein unserem Erlöser und Herrn Jesus Christus zukommen soll, der allein sich ganz für uns gegeben hat, fehlt der Heilige Geist. Wie schnell passiert es, dass man irgendeine Lehre, irgendeinen besonderen Aspekt in den Mittelpunkt stellt? Wir bekommen immer wieder Reaktionen von Christen aus den verschiedensten Ecken mit dieser Sonderlehre oder mit jener Lehre und so weiter. Wenn man sich darauf konzentriert, und alles daran festmacht, ist das ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist fehlt. Der Heilige Geist zieht uns näher zu Jesus, macht uns sein Wort groß, spricht nicht aus sich selber, sondern das, was er sagen hört, lässt uns in inniger Gemeinschaft mit unserem Erlöser stehen. Johannes 15, wie der Weinstock und die Reben. Wir sind von der Liebe Jesu erfüllt. Wo Lieblosigkeit herrscht, wo Formen wichtiger sind als Inhalt, fehlt der Heilige Geist. Und da gibt es verschiedene Tendenzen. An gewissen Orten ist die Form wichtiger als der Inhalt. Die Form, dass alles zum Beispiel perfekt sein muss. Dass man auf Äußerlichkeiten so sehr achtet. Der Gottesdienst muss eine perfekte Show sein. Und man achtet so sehr auf die Form. Und häufig kommt der Inhalt zu kurz, der Heilige Geist fehlt. Oder man achtet so sehr auf die Form, in einer Gesetzlichkeit, und beurteilt die Menschen einfach nur anhand ihres Aussehens. Da fehlt der Heilige Geist, die Liebe. Wie wichtig ist es, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, genügend Öl haben und die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist lässt uns Jesus lieben und lässt uns zu seiner Ehre einsetzen für unsere Mitmenschen und einsetzen für die vielen Menschen, die noch verloren gehen. Lässt uns die Zeit auskaufen.
Des Bräutigams Stimme, siehe, ich komme bald. Ach, dass die Jungfrauen warten, wenn Jesu Ruf erscheint. Brennt deine Lampe, hast Öl, du. Brennt deine Lampe, hast Öl du genug? Schrecklich ist ja der Betrug, wenn man nicht Öl hat genug. Gut ist's des Herrn zu wachend und wirkend für ihn. Wirklich bereit auf sein Kommen, als wenn er heut noch erschien. Fliehst du in Wahrheit, Herr Jesus, komm bald. Fliehst du in Wahrheit, Herr Jesus, komm bald. Schrecklich, zu wem er einst spricht, weiche, ich kenne dich nicht.
Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, an dem der Menschensohn kommen wird. Das Resultat, 5 waren drin, 5 waren draußen. Das ist das Resultat. Und es geht hier um das Hochzeitsmahl, um die Hochzeit des Bräutigams. 5 waren draußen, obwohl auch sie sich ursprünglich mal bereit gemacht hatten, scheinbar. Aber nicht ganz. Sie haben einen Anfang gemacht, aber nicht ganz. Und alles aus eigener Kraft in letzter Minute noch organisieren, machte, dass sie zu spät waren. Es gibt ein zu spät. Es gibt auch in unserem Leben ein zu spät. Wir halten uns nochmals vor Augen. Hier geht es darum, dass Jesus zu Menschen spricht, die Jünger waren, die Jesus als Herrn bezeugen. Es geht hier nicht um die Welt. Es geht um uns. Es geht um Menschen, die Jesus als Herrn bezeugen, um Menschen, die sich sogar auf seine Wiederkunft einstellen und das vor Augen haben, aber nicht bereit sind. Sie sind draußen und sie blieben draußen. Der Bräutigam musste ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Herr, tu uns auf. Ich kenne euch nicht. Es gibt kein schlimmeres Wort als dieses. Es gibt die Ansicht, die verbreitet ist, wenn man sich mal bekehrt hat, kann eigentlich nichts mehr passieren. Die Gnade Gottes ist zu groß. Einmal errettet, immer errettet. Wir haben die Gewissheit durch den Heiligen Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ja. Aber wenn wir nicht erfüllt sind vom Heiligen Geist, nicht in der Heiligung stehen, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Wenn wir nicht in der Heiligung stehen, nicht in der Fülle des Heiligen Geistes stehen, sondern einfach hochmütig, stolz in einer Erwartungs- und Anspruchshaltung unser Leben führen, meine andere sollten für uns und so weiter, oder irgendwie klappt es dann schon, dann laufen wir Gefahr, draußen zu sein, beim Hochzeitsmahl des Lammes nicht dabei zu sein. Von den 5 törichten Jungfrauen heißt es hier nicht, dass sie ganz viel falsch gemacht haben. Sie haben nicht alle 10 Gebote gebrochen oder einige davon. Wir lesen hier nicht, dass sie ein moralisch verwerfliches Leben geführt hätten. Sie haben nur geschlafen, wie die anderen auch. Was war ihr Problem, das dazu führte, dass sie nicht reinkamen? Sie hatten nicht genügend Öl dabei. Übersetzt, sie waren nicht vom Heiligen Geist erfüllt. Der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit fehlte. Wenn wir nicht vom Heiligen Geist erfüllt sind, vom Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, wenn uns der Heilige Geist fehlt, dann fehlt uns auch die Heiligung. Dann werden wir unseren Herrn nicht sehen. Es genügt nicht einfach, nur gut gestartet zu sein, sondern es gilt, in der ersten Liebe zu bleiben. Denken wir an die Sendschreiben in der Offenbarung, wo der Gemeinde gesagt wurde, die lau wurde, weder kalt noch warm. Ich will dich ausspeien aus meinem Mund. Ungenießbar. Was sind wir? Sind wir lau? Oder sind wir erfüllt von der ersten Liebe? Brennen wir für den Herrn? Vielleicht sind wir etwas eingeschlafen oder schläfrig geworden. Aber der Herr will, dass wir von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt sind, dass wir wachen und bereit sind, vor ihm zu erscheinen. Sind wir das? Tragen wir die Kennzeichen der Geistesfülle? Sind wir von der Liebe erfüllt? Von der Liebe zu unserem Erlöser? Von der Liebe Jesu Christi, die bereit ist, sich ganz zu geben? Ein Christ, der sein eigenes Leben lebt, der seine eigenen Ziele verfolgen will, der zwar schön brav zum Gottesdienst geht, aber sagt, ich habe mir das vorgenommen, ich will das erreichen, ich will, ich will, ich will. Einem solchen Christen fehlt der Heilige Geist. Er kann noch so sehr mit Geistesgaben versuchen, um sich zu werfen und das zur Schau zu stellen. Es fehlt ihm der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist gießt die Liebe Gottes in unsere Herzen aus. Und die Bibel zeigt uns, was die Liebe Jesu Christi bedeutet, nämlich ganze Hingabe, völlige Nachfolge. Zu sagen, mein Herr und mein Gott, zu sagen, hier ist mein Leben. Nicht mehr ich will, sondern so wie du willst. Ich will bereit sein für dich. Ich sage ja zu dir. Nein zu allen Ansprüchen, die irgendwie an mich gestellt werden, die nicht von dir sind. Ja zur ganzen Nachfolge. Ja zur ganzen Hingabe. Etwas Schönes war da auch noch. Nämlich die 5 klugen Jungfrauen, die mussten sich nachher nicht mehr mit den 5 Törichten beschäftigen. Die haben das nicht mehr mitgekriegt. Sondern der Herr beschäftigte sich, der Bräutigam beschäftigte sich mit den 5 Törichten. Nicht die 5 Klugen mussten dann noch zur Tür gehen. Die 5 Klugen mussten auch nicht noch ein Wort für die 5 Törichten einlegen. Mussten auch nicht irgendwo Fürsprache tun. Sondern die 5 Klugen waren einfach beim Hochzeitsmahl dabei und konnten sich freuen. Wir müssen nicht meinen, dass wir für Menschen, die Nein sagen zum Herrn, die nicht bereit sind, für Menschen, die in einer oberflächlichen oder selbstherrlichen und selbstgefälligen Art leben, dass wir für diese Menschen verantwortlich sind. Es ist wichtig, dass diese Menschen das Wort klar hören, klar. Aber es ist nicht unsere Verantwortung dann ihnen gegenüber. Wir müssen weder für sie Fürsprache tun, noch meinen, wir könnten für sie etwas bewirken. Das ist die Sache Gottes. Er ist der Richter. Er ist derjenige, der handelt. Wir haben die Aufgabe, bereit zu sein. Wir haben die Aufgabe, in der Liebe Jesu Christi zu leben und zu handeln, als treuer Knecht, wie wir in der Geschichte vorher lesen. Wir haben die Aufgabe, die Talente, die der Herr uns gegeben hat, die Zentner, richtig einzusetzen, zu seiner Ehre da zu sein, wie wir in der nachfolgenden Geschichte sehen. Und dazu gehört auch, für den Herrn zu zeugen, den Menschen die frohe Botschaft weiterzugeben. Und wir haben ganz zentral die Aufgabe, selber bereit zu sein. Was müsste der Herr uns sagen, wenn er jetzt wiederkommen würde? Wenn jetzt plötzlich die Posaunen erschallen und der Herr kommt, was würde er sagen? Kommt uns dies oder jenes in den Sinn, dass wir unbedingt noch regeln sollten, unbedingt ordnen sollten? Oder denken wir, ein Jahr vorher würde ich es gerne wissen, dann kann ich mein Leben entsprechend noch umstellen. Und doch noch dies oder jenes in Ordnung bringen und so leben, wie es ihm gefällt. Diese Zeit werden wir nicht haben. Was sagt Jesus, wenn er heute kommt? Sagt er, komm, komm rein. Oder sagt er, ich kenne dich nicht. Ja, aber ich habe doch für dich so viel gemacht. Ich habe in einem Missionswerk gearbeitet. Ich habe mich in der Gemeinde eingesetzt und so weiter. Ich kenne dich nicht. Du hast den Heiligen Geist nicht gehabt. Die erste Liebe hat dir gefehlt. Du hast zwar gefordert und viele Ansprüche gestellt und versucht, die Verantwortung abzuschieben und allen möglichen die Schuld zu geben, statt demütig in dich zu schlagen und dich ganz mir zu weihen. Wir halten fest, Die erste Frage, die sich für uns heute gestellt hat, ist: Haben wir den richtigen Anfang schon gemacht? Haben wir Jesus Christus als unseren Erlöser und Herrn angenommen? Zweitens, sind wir überhaupt darauf ausgerichtet, dass Jesus wiederkommt? Ist das für uns ein Thema oder nicht? Vor dem Herrn zu erscheinen, kann auf zwei Arten erfolgen. Die eine Art, wenn Jesus wiederkommt. Die andere Art, wenn er uns abberuft. Vielleicht kommt Jesus schon sehr bald. Und vielleicht erleben wir oder einige von uns den heutigen Abend nicht. Wir wissen es nicht. Deshalb gilt es, zu wachen und bereit zu sein. Einen guten Anfang zu machen, einen richtigen Anfang zu machen, einen klaren Anfang zu machen, klar sich bereit zu machen. Wenn uns die Gewissheit des Heils, die Gewissheit der Sündenvergebung fehlt, dann gilt es, das als erstes Mal klar zu machen. Klar das Leben Jesus zu übergeben, die Sünden zu bekennen, die Reinigung durch das Blut Jesu Christi anzunehmen. Wenn wir dies gemacht haben, aber gar nicht im Blick hatten, dass wir vor dem Herrn zu erscheinen haben, sondern unser eigenes Leben gelebt haben, dann gilt es, das klar zu machen. Klar Jesus zu sagen, ich möchte mein Leben ausrichten auf deine Wiederkunft und offene Augen haben, dass du bald kommst. Und dann die dritte Frage, sind wir vom Heiligen Geist erfüllt? Vom Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Vom Heiligen Geist, der die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgießt. Sind wir von der Liebe Jesu Christi erfüllt? Sind wir nur Gewohnheitschristen, Formenchristen, vielleicht fordernde Christen, die genau wissen, was die anderen tun sollten? Mach das, gib das. Oder Christen, die demütig dem Herrn nachfolgen, demütig ihm dienen, auch müde und schläfrig werden können? Aber der Herr erfrischt und erneuert uns, weckt uns auf und wir sind nicht perfekt, aber wir sind vom Heiligen Geist erfüllt und bereit, so uns dem Herrn zu weihen, wie er sich für uns geweiht hat. Und das heißt ganz. Und zwei wichtige Punkte, die wir auch noch gesehen haben. Was heißt töricht, was heißt klug? Gott verändert auch hier unsere Sichtweise. Hüten wir uns davor, in menschlicher Weise über andere zu urteilen oder andere Menschen zu sehen und uns blenden zu lassen von scheinbarer Klugheit. Und sehen wir, was wirkliche Klugheit ist. Klugheit vor Gott sind Menschen, die ihr Leben so leben, dass sie bereit sind auf die Wiederkunft Christi. Und wer das nicht tut, ist vor Gott töricht. Und der zweite Punkt, den wir auch gesehen haben, wir müssen auch Nein sagen können. Nicht aus einer Überheblichkeit heraus, nicht aus einem Eigenwillen heraus. Nein. Aber wir müssen Nein sagen können Menschen gegenüber, die fordern, die uns vielleicht ein schlechtes Gewissen machen wollen, die uns missbrauchen wollen für ihre eigenen Zwecke. Das ist nicht Dienst für den Herrn, wenn wir uns missbrauchen lassen für irgendwelche Zwecke. Sondern Dienst für den Herrn bedeutet, dass wir unser Leben ihm ganz weihen, für ihn bereit sind. Und wo es um eigene Interessen geht, wie die fünf Törichten, die nur auf sich selber schauten, wo es um Egoismus und Hochmut geht, da gilt es auch ganz klar, Nein zu sagen. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in der der Menschensohn kommen wird. Wie wunderbar, wir haben noch Gnadenzeit. Wenn der Herr uns dies oder jenes aufgedeckt hat, dann haben wir die Möglichkeit, das zu ordnen, uns ganz neu erfüllen zu lassen vom Heiligen Geist, von der Liebe Jesu Christi, ihm ganz neu unser Leben zu weihen und zu sagen, Herr, mein Leben gehört dir. Was halten wir fest? Was nehmen wir mit? Die eine Frage, die sich jeder von uns stellen soll. Bin ich bereit? Bin ich bereit, wenn Jesus heute kommen würde? Bin ich bereit, wenn ich heute vor ihm erscheinen müsste? Und lebe ich mein Leben klug in der Bereitschaft auf die Wiederkunft Christi? Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich selber für uns gegeben hast, dass du dein Leben am Kreuz gelassen hast, dein Blut vergossen hast, um uns zu erlösen. Danke, Herr, dass wir in dir ein neues Leben haben dürfen. Danke, dass wir uns von dir getragen und gehalten wissen dürfen, dass du dem Demütigen Gnade schenkst. Bitte, Herr, bewahre und befreie uns von allem Hochmut, von allem Fordern, von allem Eigensinn und schenk, dass wir erfüllt sind von deiner Liebe und in dieser Liebe leben und diese Liebe auch weiter hinaustragen. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, lass uns bereit sein, wenn du wiederkommst. Lass uns bereit sein, wenn du uns abberufst. Und danke für alles, was du uns auch heute gezeigt hast. Bitte erneuere unser Herz, erfülle uns, setze uns zum Segen für viele und lass uns im Segen dir leben. Amen.
Wirst du, Herr, erscheinen bei der Posaunenklang, die gläubige Schar vereinen beim Engeljubelsang? Wann reißt der Nebelschleier, der unser Blick verhüllt? Wann kommt der neue Morgen, der unser Sehnen stillt? Wann kommt der neue Tag, der unser Sehnen stillt? Winken nur mutig fest den Tritt. Nie werde ich versinken, du selber gehst ja mit. So eil ich dir entgegen, dir meinen treuen Herrn. Ob's heute wär, dass ich dich seh, dein Kommen ist nicht fern. Ob's heute wär, dass ich dich seh, dein Kommen ist nicht fern. Plötzlich rauscht ein Feldgeschrei durch die schwarzfinstere Nacht. Es fährt nieder Gottes Sohn in Herrlichkeit und Pracht. Durchdring in Feld ein gleisend Licht und strahlt die seine. Der Tränen jetzt verwandelt alles Leid, nur Freude.